Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr dabei seid. Total ungewohnt, nicht am Anfang der Woche, sondern Mitte der Woche, eigentlich eher Ende der Woche. Und heute auch mal so ein bisschen ungewohnt die Themensetzung mit Fokus auf Bundesliga-Abstiegskampf, Nachbetrachtung, Vorschau auf den 32. Spieltag, vielleicht noch ein bisschen Champions League, mal schauen, wie wir Zeit haben. Also das alles so ein bisschen ungewohnt, aber nicht ungewohnt die Besetzung. Wir sind wieder mal zu dritt, freut mich. Mit dabei Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Auf Twitter ist er @cc_Eckner. Servus.
Servus.
Und mit dabei Christopher Ramm von mirsanrot.de. Auf Twitter @ramc. Servus, Christopher.
Servus.
Der Mann, der eigentlich ein Triple der Bayern vorausgesagt hatte, da, ich glaube, schon im Februar sich festgelegt hat, das wird das Triple, der auch schon ab Januar eigentlich gesagt hat, die Meisterschaft ist durch. Während wir noch gemahnt haben und immer gesagt haben, wart mal. Wir haben immer gesagt, also Konstantin und ich, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass die Bayern Meister werden, ist nicht gerade geringer geworden von Spieltag zu Spieltag. Aber der Christoph hat eigentlich schon vor der Saison off-air zumindest gesagt, die Bayern werden auf jeden Fall Meister werden. Auf jeden Fall das Triple hat ja auch fast gereicht. Spaß beiseite, Christopher, was nimmst du mit oder raus oder ins Wochenende oder aus der englischen Woche oder vom letzten Spieltag, egal, was liegt da auf dem Herzen in puncto Fußball, Bundesliga oder Champions League oder Pokal? Also die letzten beiden betreffen ja die Bayern nicht unbedingt, aber kannst auch Bundesliga machen, wie es dir passt.
Ich habe gar nicht so viel mitgenommen, außer dass ich dann doch schon wieder gemerkt habe, so Richtung Wochenende, dass ich dann doch schon wieder die Lust auf Fußball verspüre und habe dann doch wieder am Wochenende wieder alles geschaut, nachdem ich dann nach der vergangenen Woche zwischenzeitlich schon mal das Gefühl hatte, ich will mit Fußball eigentlich nichts mehr zu tun haben.
Also nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal hast du dann doch am Wochenende schon wieder Lust gehabt auf die Bundesliga und dann sind die Bayern ja auch sogar Meister geworden. Wie von dir ja schon ab Januar prognostiziert, fest behauptet, immer wieder, während wir noch gemahnt haben.
Ja, es ist kam jetzt dann doch schon überraschend am Ende.
Ja. Es sind auch nur 10 Punkte, 3 Spieltage vor Schluss. Konstantin, was nimmst du mit ins Wochenende, raus aus der Woche, raus aus dem Wochenende, mit in die nächste Woche, egal. Was nimmst du?
In welchen Kalenderwoche sind wir jetzt gerade?
KW, keine Ahnung, Anfang Mai.
Du hast jetzt sehr viele Wochen und Wochenenden angesprochen, deswegen bin ich mir gerade unsicher, was du dich beziehst. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es um die letzten Spiele geht. Ja, was soll ich da mitnehmen? Es gibt irgendwie einerseits nichts Überraschendes und andererseits doch vieles, was diskussionswürdig wäre. Das fängt an bei dem Spiel natürlich, der mit dem Ausscheiden der Bayern, was mittlerweile wahrscheinlich ganz gut verdaut wurde, aber was natürlich erst so wirkte, als würde es einen großen Riss im Verein geben oder als könnte es einen Riss im Verein geben. Ich möchte ihn mal nicht als groß bezeichnen, aber immerhin die Person Ancelotti und seine Stellung im Verein sah etwas untergraben aus für die ersten 2-3 Tage dann nach dem Pokalausscheiden. Hat sich wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen geändert. Man hat mal schnell Wolfsburg 6-0 abgeschossen, dann ist die Welt auch wieder heil. Nein, das ist natürlich nicht richtig, aber zumindest war das ein bisschen Balsam auf die Seele. Und ja, ansonsten vielleicht ein großes Thema, was natürlich auch noch jetzt aufkommt, ist eigentlich Bayer Leverkusen, die sich mal komplett blamiert haben gegen Schalke und die jetzt mitten im Abstiegskampf sind. Und ich hatte das bei den Kollegen vom Rasenfunk kurz angesprochen. Also der Mannschaft Bayer Leverkusen, dem Kader, genauso wie mit dem Kader mit Wolfsburg, mit solchen Teams darf man eigentlich nicht absteigen. Bei Leverkusen ging es ja vor der Saison eher darum, werden sie vielleicht mal um die Meisterschaft mitspielen oder zumindest wieder Vizemeister werden, wird es endlich wieder Vizekusen geben. Und jetzt stecken die ganz unten drin. Kurkut wird bis zum Ende der Saison Trainer bleiben, so wie es aussieht. Aber müssen wirklich jetzt darum kämpfen, dass es eben nicht zur ultimativen Katastrophe kommt. Und das ist, und ein Abstieg wäre für Teams wie Wolfsburg und Leverkusen eine absolute Katastrophe, wirtschaftlich und auch vom Renommee her.
Das ist dann schön schon unser Thema eigentlich eingeleitet, dass heute...
Dafür bin ich da.
Ja, genau. Dafür wirst du auch hoch bezahlt von unseren Hörern, glaube ich. Nee, die zahlen ja gar nichts. Stimmt, die zahlen ja gar nichts. Aber dafür bist du da, genau, um unser Thema einzuleiten. Und zwar ist das Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Und Abstiegskampf heißt immer noch ab Platz 12. Also Frankfurt könnte theoretisch noch eingeholt werden vom Hamburger SV mit 41 Punkten, aber im Abstiegskampf wirklich. Naja, okay. Deswegen, ja genau, ja. Wirklich im Abstiegskampf würde ich sagen, auch ab Platz 12. Bayer Leverkusen, der FC Augsburg. Leverkusen mit 36, Augsburg mit 35. Mainz mit 33, Wolfsburg mit 33, der HSV mit 33, Ingolstadt mit 29 und Darmstadt, die Mannschaft der Stunde im Abstiegskampf mit 24 Punkten. Scheiß Hinrunde natürlich, aber die Rückrunde ist echt cool und was sie die letzten Wochen gemacht haben, ist super. Ja, trotzdem war halt der Rückstand schon zu groß. Ja, Christopher, was ist denn so deine generelle Einschätzung zu diesem Abstiegskampf, nachdem Konstantin ja schon ein paar einleitende Gedanken geäußert hat?
Es ist natürlich so, dass ich es jetzt nochmal extrem zusammengeschoben hat in den letzten zwei Spieltagen. Auch durch den bedingt natürlich nochmal ein bisschen Spannung reingekommen ist durch den Erfolg von Ingolstadt in der englischen Woche vor gut mittlerweile schon knapp circa einem Monat, als sie ja die drei Partien gewonnen haben und dadurch ja sich nochmal ranrobben konnten. Und somit ist es jetzt ja schon auch relativ spannend, wer jetzt dann als direkter Absteiger dann auch mit runtergeht. Also Darmstadt dürfte ja trotz allem besiegelt sein. Aber zumindest für Ingolstadt besteht auch noch eine gewisse Resthoffnung, weil sie ja auch noch zwei Heimspiele jetzt haben. Wobei es natürlich auch schwer wird, weil sie mit dem 4 Punkten Rückstand jetzt natürlich, ja, es könnte fast so sein, dass 6 Punkte gar nicht reichen würden, sondern dass sie mindestens 7, wenn nicht sogar 9 Punkte holen müssten. Das ist natürlich dann schon eine komplizierte Sachlage ist. Aber nichtsdestotrotz wird es natürlich so gesehen nochmal spannend. Was ein bisschen schade ist, dass wir relativ wenig direkte Duelle haben, bis jetzt auf der Hamburger SV, der jetzt da nochmal sowohl Mainz als auch Wolfsburg zu Hause bespielen darf, wo dann so ein bisschen die Frage natürlich offen ist, wie kann sich das Ganze halt drehen? Und dann sind wir bei diesen berühmt-berüchtigten 6-Punkte-Spielen, die natürlich keine 6-Punkte-Spiele sind. Aber das kann sich natürlich dann extrem drehen, je nachdem, wie es jetzt ausgeht. Mainz und HSV sind beide punktgleich. Nur einer von beiden kann das Spiel gewinnen. Wenn Mainz die Partie gewinnen sollte, können sie sich halt schon ein Stück weit absetzen von Hamburg. Sollten sie es natürlich verlieren, rutscht Mainz natürlich sofort wieder unten rein. Also das ist natürlich eine Gemengelage, die macht es natürlich dann in Einzelpartien noch interessant. In der Summe haben wir aber gar nicht so viele. Der HSV ist dann in der glücklichen Lage, dass er die Partie noch hat oder eben nicht hat, aber das können wir, glaube ich, jetzt mal relativ gut diskutieren.
Konstantin ist der Mann für die überragenden...
Ingolstadt-Leverkusen ist ja auch eine direkte Partie, oder hast du jetzt schon genannt?
Ja gut, Leverkusen natürlich noch mit dem leichten Vorsprung von 3 Punkten jetzt auf den Relegationsplatz und bezogen auf den direkten Abschiedsplatz mit 7 Punkten natürlich noch ein Stück mehr. Aber du hast natürlich recht, dass... Könnte jetzt natürlich auch für Ingolstadt ein bisschen blöd laufen, dass Leverkusen jetzt diesen einen Sieg jetzt vielleicht auch noch bräuchte.
Naja, aber es kann ja auch jetzt, also mit der Konstellation, also deswegen würde ich sagen, der 32. Spieltag ist im puncto Abstiegskampf schon sehr interessant. Lass den HSV und Mainz unentschieden und Ingolstadt Leverkusen schlagen, dann geht es da unten aber richtig ab.
Naja, aber ich gehe ja eher davon aus, dass Hamburg und Ingolstadt verlieren und Darmstadt gewinnt Auswärtsverfahren 5-0 und ist dann wieder drin in den Relegationsplatz.
Das ist natürlich auch noch sehr gut im Bereich des Möglichen, aber Spaß bei dir, aber du hast natürlich schon recht, das jetzt kommt natürlich jetzt relativ sehr, sehr stark darauf an, was jetzt in diesen Partien passieren wird. Es sind aber auch dann relativ, gerade auch am 33. und 34. Spieltag, natürlich noch relativ viele Mannschaften dann involviert, für die es vielleicht dann in der Tabelle um nichts mehr geht. Schalke zum Beispiel angesprochen, Gladbach vielleicht angesprochen, wenn das Rennen dann vielleicht für die Europa League schon entschieden ist, können die natürlich dann auch nochmal das Zünder in der Waage sein. Also so gesehen entwickelt sich da, glaube ich, schon relativ eine relativ spannende Gemengelage dann auch an den letzten beiden Spieltagen.
Konstantin, was willst du denn sehen von einem Abstiegskandidaten in dieser späten Saisonphase? Wir hatten ja in der Vorsaison die gleiche Diskussion, haben dann so ein bisschen über ja auch Heimstärke gesprochen, auch über Qualitäten in der Offensive, über Einzelspieler, über Standardsituationen. Also ich würde tatsächlich sagen, momentan können Darmstadt und Ingolstadt Abstiegskampf am besten. Die haben halt bloß das Problem, dass sie am wenigsten Punkte haben. Aber ja, nur Abstiegskampf können ist sicherlich nicht der entscheidende Faktor. Qualität in der Mannschaft ist sicherlich auch wichtig. Aber wenn du dir diese Teams anschaust, wem fehlt was im Abstiegskampf und wer ist eigentlich für diese letzten drei Spiele gut aufgestellt? Oder ist genau das Problem, dass die Mannschaften, die jetzt irgendwie eh schon mit dem Rücken zur Wand stehen und auch punkten und auch irgendwie für mal ein Spiel dreckig 1-0 mit einer Standardsituation gewinnen können, halt vorher zu wenig Punkte geholt haben. Und die anderen, die vielleicht ein Problem haben mit Abstiegskampf, bestes Beispiel Leverkusen, halt zumindest schon 36 Punkte hat und deswegen so ein kleines Pölsterchen.
Da können wir die Liste von oben nach unten durchgehen auch. Leverkusen fehlt eigentlich der Fokus im System mittlerweile, Augsburg fehlt der Plan vom Trainer vorgegeben, Mainz fehlt der Spielaufbau durch die Mitte, Wolfsburg fehlt der Plan B im Angriff, Hamburg fehlt vieles und Ingolstadt fehlen die Punkte. Also das würde ich jetzt mal so von oben nach unten zusammenfassen. Ich würde jedem Team empfehlen, sich ein grobes Konzept zurückzulegen. Also da schaue ich jetzt vor allem mal auf Augsburg zum Beispiel, die so ein bisschen wie der betrunkene Mann durch die Gegend wandern und weiß ich, von einem Extrem zum anderen so ein bisschen in den letzten Spielen auch. Bei Wolfsburg zum Beispiel ist es, also ich meine, Wolfsburg hat unter anderem das Problem, ich meine, sie haben eigentlich eine gute Offensive und wenn es mal mit Gomez greift, dann kann das auch zu Siegen führen, greift das aber nicht und man ist defensiv anfällig im Pressing, dann geht das eben auch nach hinten los und dann verliert man eben die Spiele, also die Saison häufig. Das ist auch schon Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, aber es passiert wirklich häufig. Also jede Mannschaft sollte versuchen, sich ein ganz klares Konzept zurechtzulegen. Ich meine, Leverkusen, ich weiß nicht, warum die so weit weg jetzt mittlerweile sind von ihrem alten System, aber auch da müsste man eigentlich wieder zurückgehen dazu. Also man muss auch immer dahin gehen, was man vielleicht auch schon mal erfolgreich praktiziert hat. Eben auch der Kritikpunkt bei Augsburg, dass man sich vom Pressing-System in phasenweise verabschiedet hat, was ich nicht nachvollziehen kann. Also nicht zu übervorsichtig sein im Abstiegskampf. Man muss wirklich auch da einen klaren Plan haben, anstatt so ein bisschen wischiwaschi irgendwas zu versuchen. Denn, das hatten wir ja schon häufiger in der Vergangenheit diskutiert, es geht jetzt auch darum, ein Sieg kann dich hier quasi schon retten, gerade wenn du jetzt Leverkusen Augsburg bist. Also ein Sieg, ein Dreier im Drei-Punkte-System kann dich schon vom Abstieg retten und also im Worst-Case-Szenario bist du dann vielleicht auf dem Relegationsplatz. Das heißt, man muss eigentlich als Mannschaft versuchen, statt jetzt dreimal unentschieden zu spielen, was dann meistens ja eh nicht funktioniert, weil man dann irgendwie ein Spiel komplett vergeigt, muss man versuchen, diesen Dreier zu holen. Und eben um einen Sieg zu holen in der Bundesliga, brauche ich entweder Glück, individuelle Klasse, oder ich brauche eben wirklich ein Konzept, was ich dann einfach umsetze und dann dabei bleibe. Und wenn es gegen den Gegner aufgeht, wenn ich da vielleicht den richtigen Gegner anpasse und dann mache während des Spiels, dann kann ich das schaffen. Also was eben nicht funktioniert, das haben viele Abstiegskandidaten diese Saison bewiesen, nicht nur die, auch andere, wie zum Beispiel Gladbach phasenweise, wenn ich so ein bisschen wischiwaschi mache und mir nicht sicher bin, was ich so richtig tue und so ein bisschen höheres Pressing und im Aufbau mal ein bisschen über die Außen, aber auch ein bisschen durchs Zentrum, mal ein bisschen tiefer und mal ein bisschen höher und alles halb gar und nichts wirklich durchgebraten, dann werde ich in meisten Fällen, gerade gegen die besseren Teams der Liga, Spiele verlieren.
Da brauchst du natürlich auch Selbstvertrauen, dass du dann dich für dieses Konzept entscheidest und das dann auch durchziehst, auch wenn du halt weißt, okay, wenn ich den Dreier nicht hole, dann bin ich weg vom Fenster.
Sicherlich, aber das, ja, wobei, das stimmt ja auch nicht, da hat man immer noch einen zweiten Spieltag, also nächsten Spieltag, wo man nochmal den Dreier holen kann. Besser als wenn man es jetzt immer wieder auf Unentschieden anlegt, zum Beispiel. Das Problem ist auch, weil du sagst Selbstvertrauen, sicherlich die Mannschaften strotzen jetzt nicht vor Selbstvertrauen. Andererseits, ich meine, die werden natürlich motiviert sein, weil, also stell dir vor, du bist Profi bei Wolfsburg, verdienst gutes Geld im Jahr und steigst mit deiner Mannschaft ab. Da klingelt auch nicht unbedingt dann in der nächsten Woche direkt RB Leipzig oder Borussia Dortmund bei dir an der Tür. Problem ist bei einigen Clubs, dass die Trainer auch nicht unbedingt oder die Sportdirektoren, aber auch die Trainer, dass sie nicht unbedingt das große Selbstvertrauen ausstrahlen. Also weder in Augsburg noch in Leverkusen ist das der Fall. In Wolfsburg vielleicht eher mit Abstrichen, weil Jonker auch noch neu ist. Hamburg, gut, Gisto ist eigentlich einer, der strahlt immer Selbstvertrauen aus, selbst wenn es schlecht läuft. Aber also, es gibt einige Vereine, wo nicht unbedingt das Feeling jetzt aktuell aufkommt, dass die oder dass auch die Verantwortlichen vielleicht neben dem Rasen der Mannschaft jetzt Selbstvertrauen einimpfen würden. Und das ist natürlich nicht gut, weil wenn überhaupt, wenn die Mannschaft vielleicht am Boden ist, dann muss wenigstens der Trainer vorangehen und der Sportdirektor. Und diese Verantwortlichen müssen dann zeigen, dass sie Selbstvertrauen in die Mannschaft oder Vertrauen in die Mannschaft haben, damit diese wieder Selbstvertrauen aufbaut. Wenn natürlich schon von außen eher so diese gemischten Signale kommen und wie gesagt, eben man auch kein richtiges Konzept hat und man sich immer so ein bisschen im Grau-Grau bewegt, dann gibt das deinen Spielern auch nicht unbedingt mehr Energie, um dann zu sagen, ja, wir sind ja eigentlich eine gute Mannschaft. Jetzt, ich schaue vor allem immer auf Leverkusen, auf so eine Mannschaft wie Mainz, die ja wirklich auch besser war, also dass die Spieler sich auch mal daran erinnern, ja, wir waren ja eigentlich letztes Jahr eine gute Mannschaft. Und damals haben wir ein sehr stringentes, festes System gespielt. Das hat ja in vielen Partien sehr gut funktioniert. Und jetzt sind wir auf einmal so eine mittelmäßige Mannschaft, ohne richtigen Plan. Vielleicht sollten wir mal dazu zurückkehren, was in der letzten Saison funktioniert hat. 3 Spieltage vor Ende ist es natürlich immer schwerer, als wenn man jetzt am 20. Spieltag wäre. Also es geht auch darum, dass natürlich einige Teams schon verpasst haben, in den letzten Wochen eben vielleicht mal da und da ein bisschen an diesen Schrauben zu drehen und jetzt sich mehr oder weniger diesen mit der Strömung haben sich mitreißen lassen. Auch ein Problem. Deshalb eigentlich musst du eine gewisse, sag mal, innermannschaftliche Reform, die muss eigentlich schon stattfinden, bevor man dann 3 Spieltage vor Ende mit 3 Punkten oder mit 1 Punkt Abstand auf den Abstiegsplatz irgendwo im Tabellenkeller steht.
Ein weiterer Faktor, Christopher, ist sicher das Thema Stimmung, Lauf. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe immer so einen Eindruck, das hängt sehr, sehr eng zusammen. Also die von unten kommen und aufholen, haben normalerweise eine gute Stimmung, weil sie wissen eigentlich, jetzt gerade so Ingolstadt, eigentlich war es schon vorbei. Ich weiß, ein bisschen fies, dass wir Darmstadt immer so ein bisschen außen vor lassen, aber da muss schon alles laufen, dass die noch auf den Relegationsplatz kommen. Ja, aber was ist mit dem Thema Stimmung, Klima im Verein, Hamburger SV, suspendiert jetzt Giroud? Das sind dann Geschichten, wo ich mir denke, okay, ein paar Spieltage vor Schluss dann so durchzugreifen, kann voll in die Hose gehen, kann auch voll gut gehen. Ja, hast du da irgendwie von den Mannschaften, die so von oben eher nach unten schielen, eine Mannschaft, Christopher, bei der du dir denkst, okay, da ist die Stimmung eigentlich ganz gut?
Boah, das ist echt extrem schwierig zu sehen, weil wir können sie eigentlich ja nochmal so komplett durchgehen. Also ich denke, bei Leverkusen ist die Situation fast mit am schlimmsten, weil wir jetzt ja auch in schon einem sehr, sehr starken Negativlauf reingeraten sind nach der Entlassung von Roger Schmidt, die ja eigentlich einmal stattgefunden hatte, um da irgendwie nochmal den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu schaffen, beziehungsweise an die Europa-League-Plätze, nach dem Aus in der Champions-League. Dann hat man gegen Hoffenheim nicht gewonnen, gegen Wolfsburg nicht mehr gut. Dann gab es dieses eine Spiel gegen Darmstadt, das Korkut gewinnen konnte, aber dann gab es ja auch schon wieder Niederlagen gegen Leipzig, Freiburg, Schalke, gegen Bayern. Gut, das war dieses Freak-Unentschieden, als Bayern ja eigentlich auch relativ viele Chancen hatten, die Partie zu gewinnen. Summa summarum, also gefühlt in den letzten 10 Spielen hat nur eine Partie gewonnen und auch das gesamte Umfeld strahlt natürlich so eine negative Stimmung aus. Gepaart vielleicht noch, dass es vielleicht nicht von der Motivationsebene her gesehen wird, vielleicht noch nicht bei allen Spielen angekommen ist, weil man ja immer noch diesen Abstand nach unten hat. Man steht ja auf Platz 12, das ist ja noch eine relativ breite Masse dazwischen, aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass dann auch nochmal das ein oder andere Team auch aus dieser Fallhöhe am 31. Spieltag schon nochmal nach unten durchgereicht wurde, die sich da ein Stück weit zu sicher gefühlt haben. Also da bei Leverkusen sehe ich schon, dass die Stimmung am schlechtesten ist. Bei Augsburg ist natürlich immer schwer zu sehen. Ich glaube, die können ihre Leistungsfähigkeit sehr, sehr gut einschätzen. Die wissen auch, wo die Baustellen sind. Dass vielleicht auch Baum jetzt nicht die aller cleversten taktischen Entscheidungen immer getroffen hat, dass da auch Personalentscheidungen jetzt vielleicht nicht immer hundertprozentig sauber getroffen wurden, auf und vielleicht auch neben dem Platz. Die kennen aber halt ihre Stärken und das hatte man, glaube ich, beim Spiel gegen HSV eben auch sehr, sehr gut gesehen. Deswegen glaube ich am ehesten noch, dass die auch mit dieser Situation umgehen. Bei Mainz bin ich mir dann schon wieder eher nicht so sicher, weil die ja natürlich eigentlich, will ich sagen, etablierter Bundesligist sind, aber schon halt irgendwo in diese Kategorie ja mit reinfallen. Und sich das jetzt dann noch durch den Mali-Verkauf natürlich so ein bisschen verselbstständigt hat in der Rückrunde. Die hatten aber die letzten Spiele jetzt auch nicht mehr so schlecht ausgesehen, wie jetzt vielleicht noch in der englischen Woche. Und ja, bei Wolfsburg, hat der Konstantin schon angesprochen, ist ja die Stimmungslage, glaube ich, jetzt nach dem 6:0 oder nach der 6:0 Niederlage jetzt auch nicht überragend. Zumal man ja, wenn man jetzt mal nochmal so den Quervergleich zieht, Vor dem Spieltag stand man halt wegen der Tordifferenz auch im Vergleich jetzt zu Augsburg halt noch besser da und hat jetzt alleine gegen den Konkurrenten Augsburg in der Tordifferenz sich dann Rückstand erarbeitet, auf Mainz hin auch nochmal extrem eine Packung kassiert. Also das ist dann auch die Höhe der Niederlage war dann auch einfach, glaube ich, nochmal ein Schlag ins Kontor. Ja, und beim HSV hat sich ja die Stimmung eigentlich komplett gedreht, nachdem es ja eigentlich schon so gefühlt so aussah, als würden sie sich sichern können. Und dann hatten sie ja diese Niederlagenserie und die Freistellung von Spielern, die jetzt ja eigentlich gar nichts dafür konnten, dass das Spiele da verloren wurden. Das ist natürlich dann von außen betrachtet natürlich schon dieses extreme Alarmsignal, wenn dann, ich will nicht sagen, so ein Bauernopfer gesucht wird, weil man ist halt nicht nah genug dran, um das jetzt wirklich zu beurteilen, aber für mich wirkt es dann so, wenn dann einfach ein Bauernopfer gesucht wird, dass jetzt dann einfach wo so eine Art Exempel statuiert werden soll, so jetzt muss ich die Mannschaft von wachrütteln und wen nehme ich da? Ja, eigentlich brauche ich alle Spieler, ach, der jetzt sowieso nicht gespielt hat, den schiebe ich jetzt mal den schwarzen Peter zu. Also das ist halt irgendwo von außen nicht ganz nachvollziehbar, auch so von der Gruppendynamik her nicht ganz nachvollziehbar und würde aus meiner Perspektive heraus nicht unbedingt dazu beitragen, dass jetzt die Leistungsfähigkeit am nächsten Spieltag dann unbedingt eine bessere wäre. Deswegen von der Stimmungslage her sehe ich eigentlich Leverkusen und Hamburg am gefährdetsten an. Aber das sind vielleicht auch noch die beiden Mannschaften mit neben Wolfsburg vielleicht, die auch noch die höchste individuelle Qualität einfach haben. Und Konstantin hat ja auch schon angesprochen, dass es halt auch auf die individuelle Qualität dann auch vielleicht ankommen wird in der einen oder anderen Partie. Zumindest wenn man die Strategie verfolgt, dass man sagt, okay, wir brauchen halt irgendwie diesen einen Sieg und dann halt sich dann auf die individuelle Qualität dann verlässt an der Stelle.
Der HSV hat zwei direkte Duelle mit Konkurrenten, spielt jetzt am Wochenende gegen Mainz, wie wir schon angesprochen haben, dann gegen Schalke und dann im letzten Spieltag gegen Wolfsburg. Das könnte tatsächlich dann noch ein Endspiel zumindest mal um den Relegationsplatz oder gegen den Relegationsplatz sein. Also es gibt schon noch, Christopher, so ein paar direkte Duelle, vor allem eben da Hamburg-Wolfsburg am letzten Spieltag. Ja, da ist dann aber auch immer die Frage, klar, es ist super, wenn du dich im Duell mit einem direkten Konkurrenten halt durchsetzt und dann da drei Punkte gut machst, aber es kann halt auch wieder in die Hose gehen. Sollen wir noch so kurz zumindest unser Gefühl abgeben, wie dann die letzten drei Plätze dann am letzten Spieltag aussehen würden? Wir können es auch grob machen und sagen, es bleibt so, oder wenn einer sagt, es bleibt nicht so, wie es jetzt ist, dann müsste halt sagen, was er glaubt, wer abrutscht oder wer sich hochrettet über den Strich, über den ersten oder sogar über den zweiten. Ich tippe immer sehr, sehr ungern, aber so eine kleine Tendenz vielleicht wäre ganz schön. Konstantin, du darfst anfangen.
Ja, ich bin mal ganz mutig und sage, Darmstadt steigt ab.
Ja, das ist tatsächlich mutig. Also um da mal, also sie könnten noch 9 Punkte holen, dann könnten auf 30 kommen. Nur ganz kurz, weil wir jetzt Darmstadt so ausgeklammert haben. Also es ist theoretisch noch möglich, wollte ich bloß nochmal sagen. Ja, also 3 Siege, dann haben sie 33 Punkte, aber der HSV oder Wolfsburg holt mindestens noch einen Punkt, weil sie eben gegeneinander spielen. Und dann, die haben ja die 33 Punkte. Also wenn da vorne nur ab dem Relegationsplatz einer einen Punkt holt.
Ja, aber ganz kurz. Also Darmstadt hat nur 3, also wie du sagst, 9 Punkte hinter Hamburg.
Ja. Und 9 hinter Wolfsburg. Und
hat aber Tore irgendwie nur 10. Ja, genau, das ist unreal. Also ich meine, wenn man jetzt mal sagt, okay, die gewinnen vielleicht die letzten 3 Spiele gegen Bayern, gehen wir ja immer spielen. Dann müssen verlieren und dann kommt man auf den Relegationsplatz. Also es ist natürlich trotzdem, eigentlich, weil man jetzt gegen Bayern spielt, ist es fast ausgeschlossen, aber
es ist noch möglich. Es ist theoretisch noch möglich.
Also, ja. Okay. Darmstadt steigt ab. Und ich bin mal so mutig und sage, Ingolstadt steigt ab.
Okay. Und dann gibt es noch einen Relegationsplatz.
Dann, genau, Relegationsplatz tippe ich auf. Ja, das ist jetzt schwierig. Das ist ganz sehr schwierig. Ich kann mich da gar nicht entscheiden. Ich gehe mal mit einem Außenseiter-Tipp und sage mal Wolfsburg.
Wolfsburg auf dem Relegationsplatz und die beiden
Weil die am letzten Spieltag auswärts bei Hamburg spielen. Mhm. Und weil es quasi für Hamburg schon ein Relegationsspiel ist und als Relegationsexperten werden die dann Wolfsburg schlagen an alter guter Hamburg-Manier und dann rutscht Wolfsburg auf den Relegationsplatz und spielt dann in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig.
Oh.
Oder gegen Hannover 96. Ist egal, ist beides cool.
Das wäre auf jeden Fall ein Szenario, was sehr, sehr interessant wäre, ja.
Also, wenn die auf den Relegationsplatz kommen, ist die Chance, dass die dann gegen einen niedersächsischen Club spielen, bei 50%. Mehr oder sogar noch höher, aber egal.
Also, Konstantin sagt Darmstadt, Ingolstadt und Wolfsburg die letzten drei, Christopher?
Gut, dann tippe ich einfach mal was anderes und sage Darmstadt und Hamburg gehen direkt runter. Und weil es natürlich keine Lücke noch ist für Ingolstadt, geht Ingolstadt in die Relegation.
Okay.
Und gegen wen dann? Union Berlin, oder?
Gegen Braunschweig würde ich dann auch eher tippen, weil Braunschweig ja jetzt das Heimspiel gegen Union Berlin hat.
Ja.
Aber das wäre so eine Variante, die ich sehe, dass Hamburg jetzt gegen Mainz vielleicht einen Unentschieden holt und dann damit und holt vielleicht jetzt noch einen Sieg und zwei Punkte, nee, reicht ja gar nicht, zwei Siege vielleicht noch und rutscht dann dadurch dann.
Du meinst dann noch zu Hause gegen Schalke und auswärts bei Freiburg? Ingolstadt gewinnt gegen Leverkusen zu Hause.
Genau, ich glaube eher, dass Ingolstadt gegen Leverkusen zu Hause gewinnt und dass sie vielleicht sogar in Freiburg gewinnen, weil Freiburg jetzt vielleicht auch so einen kleinen Negativ hat.
Mhm. Mir fällt es ehrlich gesagt schwer, da Ingolstadt noch hoch zu tippen. Jetzt mit 4 Punkten Rückstand schon auf den Hamburger SV, auf den Relegationsplatz. Ich glaube tatsächlich, es ist zwar langweilig, aber ich glaube, es bleibt so, wie es aktuell ist. Darmstadt und Ingolstadt direkt runter und der Hamburger SV Relegation.
In der Tat, langweilig.
Ja, so bin ich. So bin ich.
Und warum haben wir jetzt 40 Minuten darüber diskutiert?
Ja, alles bleibt beim Alten, wir wissen es doch schon. Und dann spielen sie in der Relegation gegen wen?
Gegen Union Berlin. Naja. Was heißt
Tippst du noch?
Ihr seid aktuell schlecht zu hören, das ist gut für mich, weil ich habe so das Gefühl, wollte ein bisschen anschießen, geht aber nicht, weil die Verbindung schlecht ist. Blöd gelaufen. Ja, aber Union, ja gut, Union. In der zweiten, wenn wir mal ganz kurz auf die zweite Liga schauen, klar, da haben wir die vier Mannschaften, die auf den ersten 4 Plätzen stehen, mit deutlichem Abstand gegenüber dem Rest. Stuttgart aktuell Erster, 63 Punkte, Braunschweig und Hannover 60, Union Berlin 57. Und auch da kann ja theoretisch noch alles passieren unter diesen 4 Mannschaften. Das heißt also, die Spannung, die wir in der Bundesliga vorne nicht haben an der Tabellenspitze, die haben wir zumindest hinten in der ersten Liga und vorne in der zweiten Liga. Hinten in der zweiten Liga natürlich genauso im Kampf um gegen den direkten Abstieg und um die Relegation. Aber gerade wenn wir halt jetzt die Mannschaften, die uns gerade angeschaut haben in der ersten Liga und dann noch die 4 Mannschaften in der zweiten Liga anschauen, da kann dann fast alles passieren. Insofern ist für sehr, sehr viel Spannung gesorgt in der Saisonendphase. Und wie komme ich jetzt von Spannung zu Champions League? Nicht mehr so viel Spannung drin nach den Hinspielen, nach den beiden doch recht deutlichen Ergebnissen im Champions League Halbfinale, der 3-0-Sieg von Real Madrid zu Hause gegen Atletico Madrid und ein 2-0-Auswärtssieg von Juventus bei der AS Monaco. Wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen ja, würde ich ganz gern, weil die Champions League Halbfinals jetzt eben so kurz hinter uns liegen, da auch noch auf die Spiele schauen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt eine In-Depth-Taktikanalyse machen. Vor allem, Christopher, weil ich finde, es ist schwer, diese beiden Partien, vor allem die erste, Real Madrid gegen Atletico, taktisch zu untersuchen. Oder geht's dir da anders?
Nee, ich habe eigentlich zu den beiden Partien habe ich irgendwie so zwei Thesen irgendwie parat. die ich irgendwie so ein bisschen challengen würde. Die erste wäre, dass der Hero Ball, also die Fokussierung auf Starspieler und Starspieler in Abschlusssituationen bringen, irgendwie extrem zugenommen hat. Bayern hat ja auch im Endeffekt die Taktik diese Saison verfolgt. Das Spielsystem von Ancelotti war ja sehr, sehr stark darauf ausgerichtet, eigentlich über Flanken Lewandowski in irgendwelchen Abschlusssituationen zu bringen. Und bei Real Madrid habe ich irgendwie das gleiche Gefühl. Das wäre These 1, die ich immer so in den Raum werfen würde. Und These 2 wäre, dass für die beiden Mannschaften, die verloren haben, nämlich Atletico und die AS Roma, die jeweiligen Gegner die schlechtmöglichste Auslosung war. Also sprich, dass für die AS eigentlich die Juve schon ein Riesenproblem war aufgrund der defensiven Stärke. Auch das taktische Gerüst, dass Monaco nicht unbedingt wusste, wie sie damit umgehen sollten. Und ich denke auch, dass für Atletico Real Madrid schon so eine gewisse Schwierigkeit innehat, schon alleine deswegen, weil sie hat in der Liga und in sämtlichen Pokalwettbewerben, die Spanien zu bieten hat, eben auch sich so oft duellieren, dass Simeone jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt die allergrößten Ideen im Petto hat, um Real Madrid da gefährlich zu werden. Das hatte man in der laufenden Saison schon gesehen, dass da viele Spiele eigentlich schon, wo das Pendel eher Richtung Real Madrid schlug. Ich glaube, das letzte Ligaspiel war dann auch 1-1, wenn ich es jetzt noch alle richtig im Kopf habe, wo gefühlt auch Real erstmal die deutlich stärkere Mannschaft war, wo dann Atletico auch erst wieder zurückkommen musste. Und in der Partie ist es halt dann eben nicht mehr zurückgeschwungen. Also summa summarum, gefühlt wäre vielleicht die Partie Monaco-Real vielleicht besser gewesen und Atletico-Juve wäre vielleicht auch besser gewesen.
Für die beiden Unterlegenen dann jeweils.
Genau, für die beiden Unterlegenen ja, in dem Fall.
Mit mehr Chancen für die beiden jetzt im Hinspiel Unterlegenen. Ich würde jetzt vielleicht nicht zwei Thesen, aber zwei Gedanken noch ergänzen. Erstens, also zwei Sachen, die ich glaube ich noch nie so gesehen habe. Bei Ronaldo, wie er sein Spiel angepasst hat, also wie ein Weltklasse-Spieler mit steigendem Alter sein Spiel so anpasst und trotzdem eben auf diesem Weltklasse-Niveau bleibt, habe ich nie bis kaum so gesehen, seit ich Fußball verfolge. Auch diese Abschlussstärke im 16-Meter-Raum von Ronaldo, bei dem man ja immer noch so, ich zumindest, so ja diese Powerläufe über außen im Hinterkopf hat, aber ja, mittlerweile hat er ja seine Abschlüsse dann nicht mehr aus 16, 17 Metern, sondern halt vielleicht aus 7, 8 Metern. Das ist der eine Gedanke. Und der andere Gedanke, ja, so eine Mischung aus Härte und ja, dreckigem Fußball und dann doch Tempo und Eleganz wie bei Juventus, habe ich auch selten gesehen. Das sind so meine zwei Hauptgedanken, die ich ergänzend zu dem, was Christopher gesagt hat, noch loswerden würde. Konstantin, du darfst gerne auf das, was wir zwar jetzt gesagt haben, eingehen, uns widersprechen oder uns unterstützen.
Na, das war natürlich alles vollkommen Quatsch. Ich habe das alles ganz falsch gesehen. lag alles am Wetter und an der Länge des Rasens, wie man
das genau
erkennen konnte.
Und am Schiedsrichter.
Am Schiedsrichter sowieso. Ich denke auch, also wenn der Rasen ein bisschen länger gewesen wäre, hätte Atletico das Ding 3-1 gewonnen. Aber ja, der Platzwart war einfach involviert und da kannst du nichts machen. Ja, ernsthaft, was soll man sagen? Ich meine, eigentlich die beiden Spiele, oder man muss es so sehen. Also ich habe das zumindest die beiden Halbfinals und ich glaube, in einem Punkt stimme ich schon mal zu, ich hätte mir andere Spiele gewünscht, andere Erfahrungen. Aber ich habe es so gesehen, dass es für mich drei Mannschaften gab, die mehr oder weniger eine Chance haben auf den Champions-League-Sieg. Das sind die beiden Madrider Teams und Juventus, aber eben auch Atletico nur mit Abstrichen, weil einfach die Mannschaft dieses Jahr nicht mehr ganz so stark ist im Vergleich zu den Vorjahren. Und es geht mehr oder weniger so diese Ära des Simeone-Atletico-Fußballs oder beziehungsweise diese Ära dieser Mannschaft ein bisschen zu Ende. Und es könnte sehr gut sein, dass jetzt das Team bald auseinanderbricht. Mit möglichen Simeone-Abgang und Griezmann wird womöglich gehen und wer weiß, was dann mit anderen passiert. Also das geht so, es neigt sich dem Ende zu und die Mannschaft ist auch nicht mehr ganz so stabil, das Pressing ist nicht mehr ganz so griffig zum Teil und das hat man dann schon gemerkt, während Real Madrid eben absolut auf Individualität setzt und wenn man sich das Team anschaut, dann ist das schon der Wahnsinn, was die an individueller Klasse haben. Und im Moment funktioniert das eben. Das Interessante ist, dass ich eben glaube, diese Realmannschaft, wie sie aktuell spielt, hätte vor ein paar Jahren noch größere Probleme gehabt. Nur so dass der Taktik-Peak, der war irgendwie vor 2 Jahren. Jetzt könnte man behaupten, damals haben sie ja die Champions League auch gewonnen. Oder war das? Wann war das? Ich glaube.
14, 16.
Letztes Jahr.
15 war
was. Naja, aber davor ja auch, also 2 Jahre davor ja auch noch immer
schon. Ja, genau, 14.
Ja, aber dazwischen drin zum Beispiel Barcelona-Juventus, was ja auch ein Top-Endspiel war. Aber auch unter Ancelotti, da war sicherlich auch der Fokus auf Individualismus. Aber nicht ganz so stark wie jetzt. Trotzdem, diese Real Madrid-Mannschaft hätte ein paar größere Probleme in den Vorjahren oder beziehungsweise eben vor 2 Jahren gehabt, aber aktuell, das hat der Christoph auch schon erwähnt, ein bisschen, aktuell sind wir irgendwie in dem Zeitalter des, Zeitalters vielleicht ein bisschen hochgegriffen, weil es nur eine kurze Periode ist, aber im Zeitalter des individuellen Fußballs wieder angelangt. Sicherlich gibt es taktische Grundregeln und so eine gewisse Grundbasis ist da, aber es wird auch viel über diese individuelle Klasse geregelt. Und der Kritikpunkt kam ja auch wo wir Bayern München diskutiert haben und das Ausscheiden gegen Real Madrid. Also als Bayern München muss man eben es wieder schaffen, diese Mannschaften mit Taktik zu schlagen und eben nicht sich ein 1-gegen-1 Duell einzulassen. Ja, und zum zweiten Spiel. Juventus habe ich als ganz klaren Favoriten gesehen. Monaco ist eine Kontermannschaft. Monaco ist eine Mannschaft, die wirklich sehr viel übers Tempo kommt, wenig über die Struktur, die außerdem in dieser Saison, was die Werte anbelangt, wenn man vergleicht, Tore zu Expected Goals, überperformt hat bis zum Erbersten eigentlich. Und ja, sie ist es einfach an ihre Grenzen gekommen. Dortmund war ein sehr dankbarer Gegner, weil Dortmund eine Mannschaft ist, die sich diese Saison auch gerne mal auskontern lässt. Das hat ja Monaco dann zuhauf gemacht in dem Spiel gegen, in den beiden Spielen gegen BVB, sich dann noch die besonderen Umstände, die hinzukamen, aber auch eben einfach ein blöder Gegner für Dortmund. Und Juventus ist das Anti-Dortmund in gewisser Weise in dieser Saison. Also gegen die wird eben dann sowas, was Monaco versucht, eher weniger funktionieren. Ich habe jetzt schon gelesen, dass eben viele meinen, Atletico hat jetzt zum dritten Mal innerhalb von kürzester Zeit Real Madrid zum Champions League-Sieger gemacht, weil eben das Spiel verloren wurde und Real jetzt ins Finale einzieht. Mitnichten geht Real Madrid in meinen Augen als Favorit ins Endspiel gegen Juventus Turin. Denn wenn es eine Mannschaft gibt in Europa, die womöglich im Moment Real Madrid mit Taktik schlagen kann, dann ist es Juventus Turin. Oder Juventus, nicht Juventus Turin.
Ja, wenn alle Spieler fit bleiben, ist es
natürlich
sehe ich die Chancen eigentlich eher auch 60-40 für Juventus in dem Finale.
Ja, aber
Ronaldo macht irgendwie Freak-Dinger und oder Bale kommt nochmal zurück. Wobei das jetzt ja eher sogar so ein leichter Malus ist an der Stelle. Aber ich kann mir nur mit wenig Fantasie vorstellen, wie Real Madrid Juve jetzt zum Beispiel in dieser Partie dann in diesem einen Spiel dann so dominieren könnte, dass sie da als garantierter Sieger hervorgehen würden.
Da hast du natürlich auch noch was angesprochen. Also das Fehlen von Bale hilft eigentlich Real Madrid, weil als sie dann ja dazu gegriffen hat oder sich darauf eingestellt hat, eben Isco mehr als Trainer spielen zu lassen, also mehr eine Raute zu wählen im Mittelfeld anstatt dieses 4-3-3s. Und das ist nochmal ein Systemwechsel oder eine Systemanpassung, die eigentlich Real Madrid sogar helfen sollte, weil natürlich auch gerade Ronaldo als Stürmer auch sehr flexibel ist, weil Isco auch zum Flügel ausweichen kann, weil Kroos noch mehr aktiv ist im Vorwärtsgang. Also insgesamt auch dieser kleine Systemwechsel, ist kein großer, hilft eigentlich in gewisser Weise Real Madrid nochmal. Aber ja, also ich glaube auch, dass Juventus die Mannschaft ist, die Real Madrid in dieser Saison schlagen könnte. Klar, wenn Ronaldo natürlich 7-mal ins Tripling geht, ins 1-gegen-1 gegen Barzagli, dann könnte es schlecht enden für Juventus. Das stimmt natürlich auch.
Ja, wir haben dann am Ende, denke ich, jetzt auch die beiden besten Mannschaften im Finale, oder? Wenn Real Madrid und Juventus weiterkommen. Also über die letzten Wochen jetzt auch in der K.O.-Phase gesehen. Insofern, ja, ist es doch dieses Mal auch ganz schön, wenn man vielleicht irgendwie gesagt hätte, letztes Jahr war dann doch Atletico gegen Bayern im Halbfinale schon so gefühlt so ein bisschen vorgezogenes Endspiel. Tut man vielleicht die Real Madrid jetzt wieder ein bisschen unrecht, aber also Juve gegen Real Madrid fände ich ein interessantes Finale, weil du dann auch so ein bisschen ja die Gegenüberstellung hast, Heroes gegen, oder ein Hero vor allem gegen System. Eben zwei Teams, die das andere auf jeden Fall schlagen können und keinen klaren Favoriten. Also wäre für mich echt ein interessantes Endspiel. Könnte auch wirklich ein interessantes Spiel dann werden.
Auf alle Fälle. Du hast gerade noch was Interessantes angesprochen, weil du aufs Finale im letzten Jahr verwiesen hast. Atletico wird ja wahrscheinlich jetzt so ein bisschen auseinanderbrechen. Ich tue mich immer schwer mit dem Begriff, aber natürlich, es wird eher nach unten gehen als nach oben. Ich meine, es ging ja schon diese Saison nach unten. Damit wird natürlich diese Mannschaft, dieses Simeone-Atletico, auch das ungekrönte Team bleiben.
So ist es. Und das
mit zwei Finalteilnahmen und mit der Halbfinalteilnahme jetzt nochmal.
Das Leverkusen der 10er Jahre.
Quasi, wobei Leverkusen natürlich nur einmal im Finale stand und nie ganz so dominant war. Atletico hat ja schon phasenweise sehr, sehr dominanten Pressing-Fußball aufs Parkett gezaubert und hat einmal die spanische Meisterschaft gewonnen, war auch sonst häufiger jetzt in den letzten Jahren eben oben mit dabei zumindest, was ja auch in den Vorjahren da nicht der Fall war, wo es immer nur Real gegen Barca war. Aber ja, man wird, also dieser ganz große Titel bleibt aus und den wird man jetzt eben nicht mehr holen.
Ja, und wobei, Euroleague war ja auch noch dabei, 2010. Tut man natürlich der Mannschaft auch ein bisschen Unrecht. Aber ich
klar, aber das, ja, das war aber auch noch nicht ganz dieses Atletico, was man dann in den nächsten Jahren gesehen hat. Aber du hast natürlich recht. Natürlich gab es diese Krönung in der Europa League, aber eigentlich geht es ja um diesen Königsklassensieg und man stand zweimal im Finale. Dann ist es wirklich ärgerlich. Man könnte jetzt sagen, die Klopp-Ära bei Dortmund wurde nicht gekrönt mit dem Champions-League-Sieg, aber man hat ein Double geholt und man stand einmal im Finale, hat gegen eine bessere Mannschaft verloren und das hat man sogar sehr eng gestaltet, das Finale. Aber Atletico mit zwei Finals und jetzt nochmal im Halbfinale, also das tut dann am Ende wahrscheinlich schon sehr weh.
Ja, und 2014, das wäre natürlich, damals war die Mannschaft wahrscheinlich auf dem Höhepunkt, das wäre dann die Krönung gewesen. Es war Nachspielzeit, 90+3, Kopfball Ramos nach Ecke, Modric, die Aktion hat den Sieg im Champions-League-Finale gegen Real Madrid damals 2014 verhindert. Eine Aktion in der Nachspielzeit eben und das zeigt für mich auch so ein bisschen, klar, werden jetzt irgendwie leicht die Abgesänge gestartet auf Atletico, aber ja, es sind dann manchmal dann einfach auch Kleinigkeiten, die eben die Krönung verhindern. Damals ja auch Diego Costa nach 9 Minuten schon raus, also extrem wichtiger Spieler, trotz, was war das, Pferdeplazenta-Behandlung für den hinteren Oberschenkel. Ja. Aber die Mannschaft...
Pferdeplazenta-Behandlung in Osteuropa.
Ja, genau. Pferdeplazenta-Behandlung, was war das, Rumänien oder Bulgarien oder da irgendwo oder Kroatien, keine Ahnung, Bosnien, weiß ich nicht. Aber ich hab mir das Finale nochmal kurz aufgemacht. Courtois im Tor, Juanfran Miranda, Godin und Felipe Luis in der Vierer-Abwehrkette, Gabi und Thiago davor, Raul Garcia, Koke, Diego Costa und David Villa.
Und an alle Bayern-Fans, wer hat dann in der zweiten Hälfte der Partie auf rechts außen gespielt? José Ernesto Sosa.
So schaut's aus.
Das kleine argentinische Wunder.
Klein ist der ja gar nicht, aber ja, der verlorene Sohn Münchens. Das verkannte Talent, der dann nach Charkow abgewandert ist, aber das ist eine andere Story.
Der Santa Cruz, der, ja, lassen wir das.
Okay.
Ihr schafft halt auch immer wieder, die Bayern mit reinzukommen, vor allem du, Konstantin. Ich meine, Christopher mache ich da gar keinen Vorwurf, aber Konstantin kommt immer wieder mit den Bayern.
Die sind ganz gut, habe ich gehört. Ja.
Das war der Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter zu finden unter cc-eckner. Folgt ihm. Danke, Konstantin.
Danke euch.
Und mit Christopher Ramm von mirseinrot.de auf Twitter ist er @ramc. Folgt ihm. Danke, Christopher.
Danke, danke.
Ich bin Christoph Wetzer auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.